Heute starten wir mal mit Musik.
Ich glaub, es geht schon wieder los. Ja. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Das ist geil.
Roland Kaiser ist geil.
Beim letzten Heimspiel habe ich noch war mein Lieblingssong immer und wieder alles im Griff. Wir können, und so schnell wechselt.
Ich glaube, es ist momentan bei den letzten, aber wir haben es angekündigt, oder alle, was heißt, wir haben es angekündigt, es wussten ja alle, dass das so die Spiele sind, wo es halt nach oben oder nach, in Anführungsstrichen, nach unten geht, also weg von den direkten Aufstiegsplätzen. Und ja, nach Pauli war wieder alles im Griff und jetzt es geht schon wieder los und die Tabelle sagt aber so fast so, okay, es bleibt wahrscheinlich auch die nächsten Spiele erstmal so, aber das diskutieren wir gleich mal ganz in Ruhe.
Wir können eigentlich mit einer ganz freudigen Ereignis eigentlich mal starten, nämlich der Relegation. Und zwar
Okay.
Und zwar haben unsere Damen,
positive Vibe gefällt mir.
Haben unsere Damen das Spiel gegen Henstedt Ulzburg am Wochenende 2-1 gewonnen und sind damit wieder Meister geworden in ihrer Liga und spielen in der Relegation. Es ist leider wirklich schade, da spielst du das ganze Jahr über mit irgendwie, weiß nicht, einem positiven Torverhältnis von irgendwie, weiß nicht, 70 Toren, spielst du ein ganzes Jahr bombastisch und musst jetzt in die Relegation gegen Viktoria Köln. Ich glaube, das müsste im Juni sein, irgendwie Anfang Juni, zwei Spiele in der Relegation spielen und Viktoria Köln ist schon wirklich ein starker Gegner. Die haben wirklich richtig eingekauft, die wollen ganz, ganz, ganz gerne und ganz bewusst irgendwie hoch in die zweite Liga. Der HSV natürlich auch, aber es wird auf jeden Fall schwierig. Aber die Mädels haben mal wieder die Meisterschaft geholt und
ja. Es ist da ähnlich bei Viktoria Köln, dass sie so 70 Punkte haben ungefähr und der
genau,
zweite
sind auch so durchmarschiert. Die haben, glaube ich, noch ein krasseres Torverhältnis von irgendwie dreistellig, ich glaube über 100.
Relegation.
Relegation.
Da aber erstmal betretenes Schweigen hier zu Recht.
Ja, aber kommen wir später zu.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holsten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Wir sind heute zu dritt. Morrel,
moin.
Kai.
Moin, moin.
Und ich bin da. Bones, dachten wir, er kommt, aber
er dachte, wir nehmen um 19 Uhr auf.
Ja, und nicht um 17 Uhr. Nun gut, nächstes Mal. Probieren wir es nächste Woche. Vielleicht bringt es ja Glück in der Dreier-Konstellation. Wir haben auf jeden Fall einiges zu besprechen. Wir besprechen das Spiel jetzt, dann geben wir natürlich auch einen Ausblick.
Müssen wir nicht.
Müssen wir nicht das Spiel jetzt? Ja, wir machen es miteinander. Ich habe eventuell sogar noch ein Quiz. Mal gucken, ob die Zeit zulässt oder nicht. Also da schauen wir mal, dann gehen wir auf eure ganzen Fragen natürlich auch noch ein. Aber nun gut, we will see. Ich würde fast sagen, die Zeit spielt uns ein bisschen in die Karten, denn wir nehmen heute am Dienstag ausnahmsweise auf, weil gestern Montag war der 1. Mai und wir waren auch so quasi noch in Sonntagsstimmung. Also für uns ist jetzt im Prinzip der Montag der erste Tag nach dem Wochenende und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber bei mir
das Wochenende war hart.
Es war hart, aber je weiter man weg vom Wochenende rückt und je näher das nächste Spiel geht, desto weniger negativ ist man gestimmt. Ist das bei euch auch so oder ist es, also bei mir ist immer so, der erste, zweite Tag ist immer nicht so geil, dann der dritte, vierte Tag ist okay und der fünfte, sechste Tag, so kurz vorm nächsten Spiel bin ich dann schon wieder alles klar dran glauben und wird schon wieder alles gut werden.
Also was für mich halt richtig hart war, also ja, hier komme ich gleich drauf, aber für mich war es insofern hart, wir haben ja am Samstag mit Abschlag in Magdeburg gespielt und zwar nach dem Spiel und es ist so unheimlich hart, nach so einem Spiel auf die Bühne zu gehen, vor einem großen Teil HSV-Fans, aber auch vielen Magdeburger Fans, auf die Bühne zu gehen und dort irgendwie HSV-Lieder zu singen und irgendwie, ja, gute Miene zu bösem Spiel oder wie sagt man so schön, irgendwie zu machen. Mhm. Das war richtig hart. Ich hab's versucht mit Alkohol echt so gut es geht irgendwie zu betäuben, im wahrsten Sinne des Wortes, und so viel Mut anzutrinken, dass es erträglich ist. Und ja, das habe ich auch nach dem Konzert und den ganzen Abend noch gemacht. Und irgendwie am Sonntag gab es auch noch ein paar Getränke. Also dementsprechend, das Wochenende war hart und der Alkohol hat mir echt geholfen, dem so ein bisschen
Abstand.
Ein bisschen Abstand. Ja, und
wie war's denn? Also du bist ja da offensichtlich beim Spiel gewesen, hingefahren.
Ja.
So Stimmung irgendwie, ich meine, wieder, da hast du auch selber gepostet in der Story, Zehntausender Hamburger sind da, war gut, war ein bisschen ängstlich alles oder lag was in der Luft?
Ja, also wenn du in den Wilden Osten fährst, liegt immer irgendwas in der Luft. Es ist auf jeden Fall, Magdeburg ist schon ein heißes Pflaster. Es ist wirklich der Wilde Osten da. Und ich war ja schon mal da und die haben nicht so richtig Bock auf Wessis da und auf andere Vereine.
Ist das so? Also die sind dann so und die lassen es einen spüren, dass man da ja nicht so willkommen ist.
Ja.
Leichte Drohgebärden,
so,
und
ja,
ein paar Sprüche.
Ja.
Auch wird mal einer verkloppt an der Ecke und all sowas.
Ja, also es ist, ich will ja nicht alle über einen Kamm scheren, weil es gibt ja bestimmt auch welche, die wirklich gut sind und nett und auch eine gesunde Weltanschauung haben. Aber nur mal so als Beispiel, vorm Spiel war noch eine große Demo, eine Friedensdemo in Magdeburg. Und da waren Plakate mit, was haben wir mit der Ukraine zu tun und so. Also das ist so die Flughöhe, auf der wir uns da begeben haben. Da ticken schon die Uhren ein bisschen anders. Dementsprechend ist es ein heißes Pflaster und Stimmung ist in Magdeburg, das muss man aber wirklich sagen, es ist schon echt ein Hexenkessel. Also wenn man da ist, das ist schon Wahnsinn, was die Magdeburger Fans irgendwie auf die Beine stellen. Das Stadion ist ja auch nicht sehr groß, da passt nicht so viel rein. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie viele. Aber es ist brachial laut. Und
ich würde schätzen so 27.000 und 50.
Stimmt, es war das erste Mal ausverkauft die Saison. Jetzt hier nicht lügt, ja. Genau, um die 27.000 Plätze und 50, genau, passen da rein. Ich will es nicht auf genau, aber ja. Und aber es ist zum Beispiel, da sitzt keiner selbst, also nur auf der Haupttribüne wird gesessen, ansonsten auch auf den anderen Plätzen, wo, also die anderen Sitzplätze, es gibt eine große Stehplatzkurve, da wird natürlich gestanden, aber die Gegengrade, nenne ich sie mal, und neben dem Gästeblock sind auch Sitzplätze, aber da stehen sie das ganze Spiel über und das ist immer so, das ist völlig normal da, krass, sitzt keiner und dementsprechend, es ist brutal, es ist laut und dementsprechend fand ich saß auf der Haupttribüne, weil wir dort Karten bekommen haben, hatte ich natürlich, sonst wenn du im Gästeblock bist, hörst du natürlich den eigenen Gästeblock, hörst du immer besonders laut, dementsprechend waren unsere Fans jetzt nicht so laut zu hören, wie man es sonst in anderen Stadien irgendwie kennt, wenn man natürlich bei so Vereinen wie Sandhausen oder sonst wo spielt, wo man eh brachial laut ist, weil der Heimverein eh nichts mitbringt und nichts auf die Kette kriegt. Aber dementsprechend war unser Support war zwar gut, aber nicht so laut, wie man ihn, oder wurde nicht so laut wahrgenommen, weil einfach die Magdeburger extrem laut war.
Ja.
Außerdem waren die Fahnen waren ich habe noch keine Antwort drauf bekommen, warum es so war, aber ich kann es mir vorstellen, die Zaunfahnen hingen nicht vorm Zaun, sondern hinterm Zaun.
Von Magdeburg jetzt?
Nee, von uns.
Was vielleicht, Schuss,
dass viel ja, also ich glaube, das meine ich auch mit dem Wilden Osten und ja, dass in Magdeburg die Uhren vielleicht auch ein bisschen anders ticken. Also ich glaube, dass dort auch einige Laufschuhe anhatten und ein bisschen gelungert haben, dass sie sich mal vielleicht mal eine Fahne ziehen können, was ja bei den Ultras nicht unüblich ist. Oder dementsprechend hatte man vorsichtshalber die Fahnen lieber nach innen gehängt, damit diese nicht irgendwie schnell mal gezogen werden können.
Abgefahren. Na gut. Dann kam der Anpfiff und man muss eigentlich sagen, erste Halbzeit einmal so ein grobes Resümee, Spiel war okay.
Ja, können wir mal zur Aufstellung,
Überraschung, also, oder? Überraschung, Kran hat gespielt,
ja,
und zwar für Meffert. Ich dachte erst so, na, geht er dann doch vielleicht irgendwie auf die Außen und reißt auf die Sechs, aber nein, er hat als mehr oder weniger einzige Sechs tatsächlich gespielt und wir haben ihn in der Halbzeit schon gelobt auf Instagram, er hat es auch in den 90 Minuten gut durchgezogen, oder?
Definitiv. Also ich finde, er ist so locker an die Sachen rangegangen, ne? So unbeschwert und hat einfach unbeschwert aufgespielt. Also ich hatte das Gefühl, ihm ist nicht so viel durch den Kopf gegangen, ja, nicht negativ gemeint, sondern im Sinne, dass er sich nicht so eine Gedanken gemacht hat, sondern einfach frei aufgespielt hat.
Hat auch so eine ganz gute Statur, ne, würde ich sagen, so. Also irgendwie für einen Sechser, also den würde ich begrüßen, wenn wir den irgendwann nochmal sehen. Man muss natürlich sehen, ne? Da muss ein bisschen häufiger spielen und bla bla bla, aber gute
Ansätze. Ich würde Meffert natürlich immer vorziehen, aber ich finde, das ist für so einen Nachwuchsspieler. Für
19-Jährigen ist das super.
Definitiv. Also Player to watch für die Zukunft.
Definitiv. Ansonsten war es in der Abwehr Muheim, Schonlau, David, Haier.
Ach, Muheim und Haier haben auch gespielt?
Ja.
Ist mir gar nicht so aufgefallen.
Ja, Muheim, ne? Also über den können wir mal reden. Das geht mir auf den Sack mittlerweile. Also Haier auch ein bisschen, aber diese defensive Grundordnung, was ist
Come
das?
Come on, die Gegentore, sie fallen immer über die Außen.
Ja. Und immer. Dann zweimal Pass und Rückraum. Also da würde ich wirklich sagen, so, puh, ey, das hatte bei dem Spiel System und generell, dass du drei Tore fängst gegen Aufsteiger, das ist wirklich ganz, 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 ganz schwach. Am 30. Spieltag 3-2 gegen Magdeburg zu verlieren, wo es um alles oder nichts geht, da werden auch wirklich, ich meine, die Jungs haben sich dann irgendwie reingehängt, aber anscheinend sind wir defensiv so crazy anfällig, dass wir dann locker drei Tore fangen so. Also
es ist zu viel. Es ist definitiv zu viel.
Also außenverteidige Frage ist, was macht man jetzt, ne? Also ich meine, da 0-0-0 gut gespielt. Wen hast du? Katterbach hat sich verletzt, ne? Leider Kreuzbandriss.
Den werden wir wenn wir ihn überhaupt beim HSV noch sehen in der nächsten Saison, dann werden wir ihn wahrscheinlich im Dezember, Januar, Februar werden wir ihn wieder sehen. Der fällt locker 9 Monate aus. Neun Monate.
Ja. Ja. Je nachdem, ne? Wahrscheinlich, aber so Ende Hinrunde oder frühestens Anfang Rückrunde. würde ich auch mal so sagen. Aber momentan ist die Abwehr, wir haben da keine Mikkel Bronsi. Ich glaube, der war noch nicht mal mehr im Kader. So, also Montero kannst du reinwerfen, aber als Innenverteidiger, David Schonler würde ich da zusammen spielen lassen, gerade jetzt auch bei den Heimspielen, ist es in Ordnung. Ja, Haier Muheim kannst eigentlich nur, du kannst fast Königsdörfer nur hinten rechts spielen lassen, aber ja. das war, I don't know, so, ne? Also, ob der da jetzt irgendwie dann die perfekte Grundordnung reinbringt, weiß ich auch nicht. Da kannst du eigentlich jetzt nur den Jungs irgendwie Mut zusprechen und sagen, bitte, 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 spielt doch mal ein bisschen besser, macht mal vielleicht eure Außen zu, dann kannst du Dompe nochmal in die Pflicht holen, dass er vielleicht auch defensiv da ein bisschen ackern soll. Zum ganzen Überdruss.
Das ist ja das größte Problem bei Dompe, das schafft er ja nicht.
Ja,
das ist einfach seine größte Schwäche, die er hat. Er ist noch offensiv unheimlich stark, ballverliebt, dribbelstark, hat einen Zug zum Tor, super schnell, aber seine Defensivarbeit, also fuck ey, das ist echt ein Problem, was wir haben.
Ja, das ist scheiße. Und das Problem, was jetzt dazu kommt, ist, Jatta hat die 5. gelbe Karte, der fällt aus. Also muss man sich da schon jetzt irgendwie was ausdenken, wer dann außen spielt, ob dann Kittel rausrückt und irgendwie, Suhonen reinkommt oder Benesch, die wurden beide gleichzeitig eingewechselt in der 76. Minute. Ein Dreierwechsel, Königsdörf, Suhonen, Benesch, aber ja, alles schwierig.
Was du machen kannst, ist natürlich, du kannst
auf Dreierkette mal gehen. Warum macht er das nicht?
Oder zwei Dreierkette oder mit zwei Sechsern spielen. Gerade wenn wir gerade gesagt haben, dass Kran den Job gar nicht schlecht gemacht hat, stellst du ihn vielleicht neben Meffert, dann können die ein bisschen seitlicher stehen und auf den Außen die Außenverteidiger immer unterstützen, dass du sagst, A, stehen die Außenverteidiger nicht mehr so hoch, B, haben sie auch ab und zu die Freiheit, ein paar Bälle rauszupölen, anstatt sie kurz zu spielen, und C, kriegen sie durch eine zweite Sechs Unterstützung zum Doppeln.
Und würde vielleicht aber auch, wenn die in der Rückwärtsbewegung sind und der Gegner ist jetzt, kommt über die Außen durch und flankt oder passt in Rückraum, dass da dann vielleicht auch mal eine
Sechs da ist,
mehr steht, weil also das war wirklich, also entweder war das taktisch unterirdisch oder es waren zwei geisteskranke individuelle Fehler.
Naja, beim ersten Tor war ja ganz klar, da ist David, auf einmal siehst du den vorne irgendwie als zweiten Stürmer neben Glatzel irgendwie am Sturm, fehlt dann hinten bei der Rückwärts.
Ja gut, aber das kann ja sein, weil es ist immer dieses Give and Go, ne? Du passt und machst irgendwie ein Walter-System, dann gehst du halt nach vorne und dann musst du halt ein anderer
Spieler. Aber dann musst du einen Foul ziehen. Also da verstehe ich Haier nicht, ne? Also da ist kein Körpereinsatz. Das war sowieso, ne? Ein Ito, der wiegt 20 Kilo. Sorry, da musst du einmal husten, damit er eigentlich, ne? Dann fliegt er. So, das, ich verstehe es nicht.
Quateng auch, da kannst du.
Ja, Quateng ist schon eine Kante.
Genau, aber so. da musst du davon ausgehen, dass deine Außenverteidiger oder Innenverteidiger eben eine Zweikampfhoheit gegen den haben und gegen den gewinnen. Sonst hätten wir den ja auch irgendwie gar nicht abgegeben oder. Da fehlt mir so ein bisschen die Form, die Zweikampfstärke und das Selbstbewusstsein von den Innenverteidigern, so ein Spiel einfach 90 Minuten wegzuarbeiten.
Hier wird auch schon natürlich bei Instagram wilde Thesen rausgehauen. Und zwar schreibt Mitch 1887, schafft Walter den Turnaround, hätte Maxi Rohr uns in der Innenverteidigung den Aufstieg gesichert. Den haben wir ja abgegeben. Am Anfang, ich weiß gar nicht, wie der jetzt aktuell spielt. Ja, der ist doch Paderborn oder
ja,
was?
Ja,
ne?
Der macht es da nicht schlecht, der hat jetzt auch ein paar Mal getroffen. Ich bin immer kein Freund davon, von was hätte, wenn und aber, sondern wir müssen mit dem Material, was wir haben, müssen wir irgendwie arbeiten und müssen das Beste rausholen.
Ich sag auch nochmal, also ich glaube, die Spieler, die auf dem Spielfeld stehen, sind ja im Schnitt, gerade gegen Magdeburg kann man das behaupten, besser und gereifter und vielseitiger und individuell besser als ihre Gegenspieler. Da kannst du aufstehen, wen du willst, wenn die ihre Leistung nicht abgerufen bekommen, bist du als Trainer die ärmste Sau.
Am Ende des Tages kann man natürlich Stand jetzt sagen, der Ausfall von Vuskovic ist schon richtig, richtig scheiße.
Absolut.
Seitdem absoluter Wackelpudding. Ich weiß nicht, wie viele Tore wir da mehr kassiert haben, seitdem er weg ist. Ob es da eine Statistik gibt oder ob es nur gefühlt ist. Aber das hat hier mich auch bei Instagram jemand geschrieben, dass hier, ich weiß nicht wo, ich finde es jetzt gerade nicht. Schuld an unser Gegentorflug hat die Nada, schreibt Tiger.
Also, finde ich, ist ja richtig so über die Saison gesehen. Und wenn du dann meinetwegen, und das haben wir ja super gemacht, gegen ein super formstarkes St. Pauli irgendwie eine Nuss kassierst oder gegen Darmstadt, ja. Aber gegen Magdeburg darf auch Vuskovic keine Ausrede sein.
Und natürlich muss man jetzt mal analysieren, hätte man das System da ein bisschen anpassen müssen? Also ich sag mal so, ist es eventuell ein bisschen zu risikoreich, so dass wir jetzt sagen, mit dem Spielermaterial, was wir jetzt haben, können wir halt das Risiko nicht gehen, weil dann fallen zu viele Tore? Oder ist es dann doch irgendwie jetzt viel viel Pech und viel individuelle Fehler, die man eigentlich dann hätte nicht? Aber
genau,
I don't know so. Ne? Also das ist ja
zwei Argumente dafür. Also A, Tausch Spielerpersonal gegen Form mit. Wenn du diese Form, die du aktuell hast, hinten in der Defensive oder in der Verteidigung allgemein, das betrifft dann auch nicht nur die Verteidiger, dann musst du umstellen, ja, würde ich schon mal sagen. Und wenn du gegen Paderborn spielst, die 61 Tore geschossen haben, also eine starke Offensive haben, dann solltest du erneut darüber nachdenken, vielleicht was umzustellen.
Ja, ja, es geht ja natürlich da hinsichtlich auch ein wenig dann Retroperspektive in die Trainerrichtung, ob man da dann hätte vielleicht was im Nachhinein jetzt umstellen müssen, in der Winterpause vielleicht irgendwas anderes mit einer Doppel-6 einüben oder was. Wir wissen ja, Tim Walter geht den Weg und er wird jetzt natürlich zu 100% auch den Weg weitergehen und es kann ja auch durchaus noch erfolgreich sein. So, ne? Also da hatten wir bei Instagram ja allerdings auch schon geschrieben, so in der zweiten Halbzeit zeigt sich jetzt so Mann oder Maus, ne? Will man jetzt hochgehen oder nicht? Wir steht 1-1 gegen Magdeburg, gegen Aufsteiger in der Halbzeit. Irgendwie einigermaßen glücklich und wenn wir aufsteigen wollen, dann müssen wir jetzt das Spiel drehen. Und was ist passiert? Wir lagen erstmal 3-1 hinten so. Also das eher so schwierig, aber we will see so. Aber das die komplette Saisonbetrachtung, ich denke mal, machen wir jetzt mehr erst in einem Monat, sondern jetzt gucken wir erstmal nochmal, was wir aus dem Spiel lernen können, was man umstellen könnte oder auch nicht. Aber wahrscheinlich würden wir nichts umstellen, ne? Wenn wir mal ehrlich sind, wird es wahrscheinlich in der Aufstellung.
Naja, Jatta fällt auf jeden Fall aus mit seiner 5. gelben Karte.
Ja, ja.
Und dann mal gucken. Meffert ist wieder da. Ich denke, Meffert wird
für Kran und dann kommen. Rein ja, Suhohn irgendwie zu nach außen oder Kittel nach außen.
Ja, oder er spielt mit.
Oder Benesch. Also Königsdörfer.
Königsdörfer.
Ja, Königsdörfer. Nee, ja, macht Sinn. Königsdörfer macht Sinn. Kittel.
Genau, und trotzdem bist du ja bei aller taktischen und individuellen Mannschaftsaufstellungsveränderung immer davon abhängig, wie die Form deiner Spieler ist. Und das siehst du ja selbst in der höchsten Elite bei Bayern München. Wenn da die Form weg ist, was hat Tuchel alles probiert? Was hat Nagelsmann umgestellt? Was haben die an verschiedenem Personal ausgetestet? Ja, und da kommt eine Granate für eine Granate rein. Wenn die Spieler dann ihre Form nicht abgerufen bekommen, kannst du auch die Nagelsmann und Tuchels dieser Welt haben. Ja, dann wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen.
Klar. Ich meine, da ist man natürlich, man will möglichst, dass die Spieler dann immer gut in Form sind, mal wenn dann im letzten Drittel der Saison oder letzten Viertel. Also das ist auf jeden Fall klar. Elfmeter, vielleicht noch eine strittige Szene.
Ja.
Was sagt ihr dazu? Also Glatzel wurde umgenietet von hinten. Das Spiel wäre dann wahrscheinlich anders verlaufen. Das war bei welchem Spielstand war das eigentlich? Ich habe das schon wieder vergessen. Das war.
Ja, es stand noch 1-1, oder?
Ja, das kann gut sein. Ich guck mal hier nach. Kein Plan.
Auf jeden Fall. Ich hätte ihn gegeben. So, ja, aber über Videoschiedsrichter, glaube ich, müssen wir uns nach diesen Wochenenden, brauchen wir uns nicht mehr drüber unterhalten. Für mich ist das Projekt Videoschiedsrichter einfach kompletter Fail. So, auch in der ersten Bundesliga wird die Meisterschaft quasi entschieden durch eigentlich eine Möglichkeit, um Fehler zu vermeiden. Also
Du sprichst Dortmund an, ja, Dortmund-Bochum, also, und ich habe das Spiel HSV jetzt angesprochen. Und,
ja, klar.
Was ist die Gemeinsamkeit? Wurde mir gestern gesteckt.
Es ist der gleiche Videoschiedsrichter gewesen.
Robert Hartmann, um ihn mal beim Namen zu nennen, hat aktiv in die Meisterschaft eingegriffen und auch aktiv eingegriffen ins Aufstiegrennen. Also
der
Kollege muss sich mal nach dem Wochenende ganz, ganz krass an die eigene Nase fassen. Ich glaube persönlich nicht, dass es jetzt ein klarer Elfmeter war, aber es war auch kein klarer Nicht-Elfmeter. Heißt, er hat
aber in dem Fall, wenn es kein klarer Nicht-Elfmeter ist,
richtig,
dann hat er eigentlich auch sich nicht, also er
hat sich nicht einzumischen. Es wurde Elfmeter gepfiffen und er kann nur entgegenwirken, wenn es eine klare
Fehlentscheidung.
Und man muss sagen, es war keine klare Fehlentscheidung.
Genau.
So. Er hat irgendwie eine Millisekunde erst vielleicht den Gegner getroffen, dann hat er schon den Ball gespielt, so. Also ich hätte intuitiv so vom Fernseher, ich hätte ihn nicht gegeben, aber es ist auch völlig okay, wenn du ihn gibst. So,
genau.
Ne? Also deswegen, lieber Robert Hartmann, das war scheiße. Und zwar dein ganzes Wochenende war scheiße. Und da musst du deinen Beruf mal hinterfragen, wie man in so einer entscheidenden Phase zweimal so komplett
kacke. Ja, aber ganz ehrlich, der entscheidet nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Liga darüber, wie das am Ende ausgeht. Und das finde ich ist schon krass. Also ja, ich meine, Bayern ist jetzt an Dortmund wieder vorbeigezogen. Uns hat es wichtige Punkte vielleicht im Nachhinein, oder hätte es dann sein können, dass es uns wichtige Punkte jetzt für den zweiten Platz beziehungsweise den ersten Platz noch kostet. Also das ist wirklich, und das eigentlich für eine Position oder für den Videoschiedsrichter dafür gedacht ist, der so eine Fehler vermeiden soll. Das finde ich, also muss ich auch sagen.
Ja.
Das war nichts.
Das war wirklich gar nichts. Also bei Instagram gehen hier die Meinungen wirklich krass auseinander. Ich hatte am Samstagabend, da haben wir noch den Geburtstag von meinem kleinen Bruder gefeiert und sind danach clevererweise diesmal nicht nach St. Pauli gegangen, sondern auf die andere Seite, die so ein bisschen mehr ein HSV-Hand ist, im Hans-Albers-Platz. Und
Welcher Kneipe bist du rausgeflogen?
Im Quer.
Okay, das ist auch scheiße. Die Türsteher sind auch scheiße.
Ja, um kurz vor 5.
Mit denen hatten wir auch immer irgendwie.
Ja, da war dann, er meinte so, nee, für dich geht's heute nicht weiter.
Ja, okay.
Und hat mich so genommen.
Ich bin stolz auf dich.
Er hätte mich dann wirklich so hinten genommen, doch so wie so im Film, so am Schlawittchen.
Ja.
Und ich habe mich gleich darauf eingestellt, wenn ich so aus der Tür rausgehe, so den Schritt, dass er mich dann nochmal richtig so nach vorne schmeißt, ja, und ich so nochmal irgendwie versucht, alles anzuspannen, obwohl ich natürlich auch gut einen Tee hatte, aber hat er zum Glück nicht gemacht. Ja. Und war dann so, na gut, okay, dann stand ich da um 5, ich so auf die Uhr geguckt, ich so, na gut, fair enough, jetzt okay, ab nach Hause. Vorher waren wir aber im Reitclub.
Ah, stark, das ist ehrlich.
Und
24 Stunden übrigens geöffnet.
Ja, 24/7, ne?
Wahrscheinlich. Ja, genau. Die haben keinen Schlüssel mehr, glaube ich.
Ja, perfekt. Und der war relativ voll. Normalerweise gehst du immer hin, eigentlich egal wann, Freitagabend, irgendwie immer nicht so voll, aber der war echt gut gefüllt. Und dann sind wir hinten links in die Ecke gegangen und da hatte ich dann noch eine Umfrage.
Warte mal, da habe ich jetzt noch was. Ja, mach mal.
Und bei der Umfrage habe ich dann nur gedacht, so, steigen wir auf? Fragezeichen. Und was glaubt ihr? Ich habe einfach nur ja, nein gemacht, ob wir aufsteigen, ja oder nein. Glaubt ihr, was würdet ihr tippen, wie getippt worden ist? Wie viel Prozent haben gesagt, ja, wir steigen auf? Wie viel Prozent haben gesagt, nein, wir steigen nicht auf?
40, 60. Auch 50-50? Nee, ich glaube, mittlerweile sind die Leute mehr, dass wir nicht aufsteigen.
Also die Stimmung hat sich gedreht, so viel kann ich sagen. Wir waren gefühlt noch vor ein paar Wochen bei 93%, wir steigen auf, und 7% nicht. Jetzt sind wir steigen auf 44% nur noch und 56%, wir steigen nicht auf. Also, nun gut.
Da ihr im Reitclub wart, das ist wirklich eine Nummer, die ich in meinem Handy habe, die man in seinem Handy haben muss, nämlich die Nummer vom Reitclub. Ich rufe da mal an und wir fragen mal, was die sagen zum Aufstieg.
Ja.
Mal gucken, ob da jemand dran geht.
Aufsteigen oder nicht?
Ja.
Was ist das? Eine Festnetznummer?
Ja, ist eine Festnetznummer.
Klingelt da jetzt zum Reitclub?
Ich weiß nicht, die habe ich schon seit 20 Jahren da drin. Ich weiß nicht, ob die noch funktioniert.
Also den Anbieter werden sie wahrscheinlich nicht gewechselt haben, ne?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Und aufhaben müsste es ja nicht auf.
Eigentlich auch,
vielleicht bedient sie gerade.
Ja.
Da ist doch immer die eine.
Ja. Früher war Philipp immer am Tresen. Geht leider nicht ran.
Sagen, so ein ehrlicher Anrufbeantworter wäre auch nochmal was Erfrischendes gewesen.
So. Ne? Und das war immer lustig, weil wir haben uns immer den Spaß gemacht, weil der Reitclub war früher auch bei uns immer schon so, ist man immer noch versackt und saß man noch so sonntags bis, weiß nicht, 17 Uhr. Und wir haben dann uns immer den Spaß gemacht, um zu gucken, wer dann noch versackt ist, weil man nicht wusste, sind die jetzt nach Hause gegangen oder nicht. Und dann haben wir immer so, weiß nicht, so 11, 12 haben wir im Reitclub immer angerufen, haben gefragt, wer noch da ist. Und Philipp hat dann gesagt, ja, der ist noch da, der sitzt ja auch noch, alles klar. Und wir wussten natürlich immer sofort Bescheid und konnten gleich irgendwie am Montag, und schön gestern noch bis 16 Uhr im Reitclub gewesen. Nee, so lange war das nicht. Und die so, ja, doch.
Oh, die perfekte Medizin nach so einem Spiel, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Rhein-Club, das ist ehrlich.
Ja, also es war auch, es wurde wenig geredet da. Es war witzigerweise echt so, wenn man so umgeguckt, so, der ganze Kiez hat so gebebt und alle so Stimmung und da saßen die Leute echt, haben sich aufs Wesentliche konzentriert, irgendwie.
Hinten gibt's auch krasse Geschichten, ne? Da ist auch, also gab's auch schon den einen oder anderen Mordfall. Also.
Da unten in den Toiletten. In den Toiletten,
ja, ja.
Sie sehen auch aus, als wär's ja, irgendwie ja. So ein Shop.
Ja, also wie viele Kiezkneipen gibt es da viele Geschichten rund um den Rhein-Club.
Ja, wow. Ja, dann gucken wir nochmal auf die Instagram-Fragen. Also ich muss mal sagen, das Wort Relegation hält hier vermehrt Einzug.
Also ich kann sagen, dass wir haben ja nach dem Spiel mit Abschachtern da gespielt, bei der wurden eingeladen von einem Magdeburger, der uns gebucht hatte, der dort eine Feier gemacht hat mit ganz vielen HSV-Fans auch, die er eingeladen hatte. Und unter anderem war auch Christian Titz da und einige andere Offizielle vom Magdeburg. Und Christian Titz hat auch in seiner Rede nochmal ganz klar gesagt, ja, es geht ihm, er mag natürlich Hamburg und auch den HSV, aber hier geht's um Sportliche und natürlich ist ihm daran gelegen, dass er mit seiner Mannschaft auch gegen den HSV gewinnt, so sehr er auch die Stadt irgendwie gerne mag und sich in Hamburg wohlgefühlt hat und viele Verbindungen auch nach Hamburg hat. Hat dann aber auch nachher gesagt, sie haben ja auch noch ein paar Spiele gegen Mannschaften, gegen die wir oder die für uns wichtig sind, und er hat gesagt, er wird alles dafür geben, dass sie natürlich diese Spiele auch gewinnen und sie sich jetzt nicht damit zufrieden geben, dass sie jetzt quasi gerettet sind, ja. Sondern er sagt, die Punkte gegen Hamburg nimmt er natürlich gerne mit, weil es für seine Mannschaft wichtig ist, aber er nimmt natürlich auch gerne die Punkte danach noch mit, um dem HSV dann zu helfen. Also das nur so viel.
Keine Mallorca-Reise für Magdeburg.
Keine Magdeburg, genau, so das wird es da nicht geben, sondern da konzentriert man sich ganz klar auch darauf, die letzten Spiele noch zu gewinnen und dementsprechend vielleicht auch dem HSV so zu helfen.
Man muss ja auch mal sagen, ich glaube auf gar keinen Fall, es gibt ja auch schon wieder so ein paar negative Jungs, die dann sagen, ey, wir schaffen es nicht mal in die Rehle und so und pipapo, sehe ich gar nicht. Also ich sag, Platz 4 ist für mich trotz der Leistung in Magdeburg überhaupt kein Thema. Ich glaube, dass die Mannschaften dahinter wie Paderborn und so einfach auch noch Punkte lassen, egal jetzt nicht mal im direkten Duell gegen uns, sondern auch noch weiter gegen weitere.
Also ich sag mal, wenn wir jetzt Freitag gegen Paderborn gewinnen, dann
ist das Thema sowieso erledigt.
Dann ist für mich die Relegation zu 99% auf jeden Fall sicher.
Genau.
So, und wenn dann die anderen Mannschaften irgendwie noch Punkte lassen, da oben Darmstadt oder Heidenheim, dann könnte es am Ende vielleicht auch noch ein wilder Ritt werden. So, aber dann ist für mich auf jeden Fall die Relegation gesichert. Eigentlich das, was wir die ganze Zeit nicht wollten, wo wir gesagt haben, oh, nicht bitte wieder Relegation. Aber am Ende des Tages würden wir es natürlich auch mitnehmen. So.
Ja, ja, aber also wir haben letztes Mal gesagt, wir haben noch 5 Spiele. Also wenn wir 4 gewinnen, steigen wir sicher auf. Wir können jetzt auch noch 4 gewinnen. Ne? Also ja. Wenn wir jetzt alle 4 gewinnen und so unwahrscheinlich ist es jetzt nicht, dass wir so eine Serie von 4 Siegen machen. Also Paderborn, und nach Paderborn hast du auch viel Schrott. Ich meine, Magdeburg war auch Schrott, aber...
Ja, boah.
Vielleicht unangenehm.
Aber guckt euch Sandhausen an, ne? Ganze Zeit letzter. Die fangen die letzte Zeit auch an, ihre Spiele zu gewinnen und haben auch nicht mehr wenig Punkte, um da unten rauszukommen. Also für die geht es wahrscheinlich am letzten Spieltag auch nochmal um alles.
Ja.
Also, für die ist auch kein Spiel, was sie so abschenken werden.
Ja, und gegen den HSV bisher.
Und führt auch nicht. Die stehen da unten auch noch drin. Das sind alles Mannschaften, die brauchen die Punkte da unten noch, ne?
Kann man sich eigentlich schon um Karten gegen Sandhausen kümmern? Nee, ne?
Doch, gab es heute.
Ja. Heute war viel Warteschlange, glaube ich, angesagt. Also einer aus unserer Firma war auch irgendwie erst auf Platz 70, dann auf Platz 500 und hat, glaube ich, am Ende des Tages nichts bekommen. Da gab es auf jeden Fall großer Andrang. Aber
auf jeden Fall wird es ja eventuell nicht das letzte Spiel sein. Falls wir in die Relegation kommen, sag ich, kann es nur, das sieht Muchel vielleicht ein bisschen anders, kann es nur gegen Bochum, Stuttgart oder Hoffenheim gehen.
Und dann wünsche ich mir
für mich Bochum. Für mich gehen Schalke und Hertha direkt runter. Schalke, wie du sagst, ist gut drauf, haben aber für mich einfach ein zu knackiges Restprogramm und da sehe ich zu große Qualitätsunterschiede. Das kriegen sie in meinen Augen kämpferisch nicht weggemacht.
Hertha entscheidet sich jetzt auch am Wochenende. Die spielen jetzt am Wochenende, ich glaube am Sonntag, gegen Stuttgart. Das ist wirklich ein wichtiges Spiel. Wenn Stuttgart das gewinnt, dann ist Stuttgart für mich da unten auch raus. Dann geht es wirklich nur noch um die anderen Mannschaften.
Also die meisten wünschen sich Bochum, muss man schon so sagen. Ja. Stuttgart und Hoffenheim werden da schon noch anders gesehen. Ich bin gespannt. Also einer von den dreien wird es, glaube ich. Stuttgart, Hoffenheim.
Stuttgart wäre für mich der unangenehmste Gegner. Auch von der Fahrt her. Es ist weit weg. Nach Stuttgart. Also
wie kommt man eigentlich nach Hoffenheim?
Nach Hoffenheim, ja. Es ist auch weit, aber...
Sinsheim.
Sinsheim,
keine Ahnung, wo das ist.
Ja, bei Mannheim.
Ja, ja, irgendwie. Okay.
Ich würde sagen, irgendwie fragen wir mal irgendwelche SAP-Mitarbeiter, wie man da am besten hinkommt. Aber wir können, also Hoffenheim, da wäre natürlich viel Platz für die HSV-Fans im Stadion, ne? Ich glaube, die haben ja nicht so, die füllen das nicht alles selber. Ja.
Bochum wäre auf jeden Fall Schwierigkeiten. Klar.
Klaas Paulsen fragt noch, würdet ihr Noah Katterbach einen Vertrag geben und ihn verpflichten?
Ja, haben wir auch am Wochenende drüber diskutiert. Vor allem, in welcher Höhe man, also ich glaube, er hat eine Ausstiegsklausel von 1,5 Millionen oder haben wir eine Klausel für ihn?
Ja, also.
Die würde jetzt, denke ich mal, ja, waren wir am Diskutieren, wie viel würde man ihn jetzt kriegen, ne? Also, ich denke mal, es wäre jetzt sechsstellig. So,
ja, also
mit, auf jeden Fall. Mit irgendwelchen Optionen, dass wenn und aber und so, dass dann noch was fließt. Und ich würde es dann machen, einfach für den Jungen. Also, ich finde, er hat das, wenn er gespielt hat, hat er gezeigt, dass er wirklich Talent und Potenzial hat. Und tut mir jetzt leid mit der Verletzung. Und wenn man ihn dann für günstiger bekommen kann, weil auch 1,5 Millionen sind in der heutigen Zeit ja nicht mehr viel Geld. Also.
Ja,
jung, nicht? Wie alt ist der, 23?
Ja, 22.
23,
ja. 22, ja, irgendwie so. Mhm. Aber ich würde es, glaube ich, auch machen. Also alles eine Frage des Preises, ne? Wenn du mir jetzt sagst, okay, kriegst du ihn hier für 300.000 Euro und Gehalt musst du dementsprechend auch nicht was, weil der hat jetzt keine krasse Verhandlungsposition, was krasses zahlen. 2 Jahre und Abfahrt so. Ich glaube, ich würde es machen, weil er in Liga 1 wie in Liga 2, glaube ich, ganz gut wäre. Daniel fragt, wie gebrochen seid ihr?
Ja, ich habe es auch gerade gelesen. Ich wollte es auch gerade vor. Ja, was heißt wie gebrochen? Oh Mann, ich habe es.
Also du klingst auf jeden Fall sehr gebrochen.
Ja, weil es mich so nervt. Ne? Also
du antwortest ohne zu reden.
Ja.
Hast du schon eine Antwort gegeben?
Ja.
Ja, es ist natürlich so, dass das ist das erste Mal jetzt, wo man sagt in der Saison Scheiße, 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 Scheiße. Anscheinend kommen wir nicht unter die Top 2. Weil der Weg dahin ist sehr weit und wir hatten jetzt so gegen Pauli war es dann doch irgendwie wohl nur ein Ausrutscher, irgendwie so ein positiver und
ja, das,
ich habe es mir anders schön geredet. Ich muss auch sagen, ich bin bei Gato, dass man von Tag zu Tag leichter damit umgeht, so dass der Frust natürlich jetzt nicht mehr so hoch ist wie direkt nach dem Spiel. Und ich bin da so, ich habe es mir so schön geredet, dass mir gesagt hat, okay, wenn ich mir hätte aussuchen können gegen Pauli und Magdeburg, wir dürfen nur eins gewinnen, wie hätte ich gewählt? Dann hätte ich mir Pauli gewünscht.
Ich frage mich halt die ganze Zeit, in welcher Relation wir die Siege in der Rückrunde jetzt einschätzen. Also was für einen Stellenwert die haben, ne? Wenn du so ein 6-1 gegen Hannover siehst oder 5-1? 5-1, 6-1, ich weiß gar nicht mehr. Ja, ja. Oder der Sieg gegen Nürnberg. So. Ich kann mich da jetzt irgendwie gerade gar nicht mehr so über diese Spiele im Nachhinein freuen und sagen, ey, cool, dass wir die Punkte geholt haben, weil sie im Verhältnis zu den Spielen, die wir jetzt verloren haben, oder jetzt auch der Sieg gegen St. Pauli, waren die Gegner da einfach nur schlecht? Hatten wir einfach Glück? Oder weißt du, das ist so das, was ich mich frage. Und
ja, waren schon schlecht und wir haben ein Heimspiel gehabt und
ja, wir haben schon die Heimstärke, ne? Das deswegen auch gut, dass wir jetzt noch 2 Spiele auf jeden Fall zu Hause haben mit Fürth und jetzt am Wochenende oder am Freitag Paderborn. Aber boah, Mann, ey.
Was macht euch Mut, dass dieses Jahr dass wir den Aufstieg schaffen, fragt Yannick geschrieben.
Ja, jetzt vielleicht in der Crunch-Time macht mir Mut, dass ich glaube, dass wir selbst bei Rückstand gegen Paderborn so ein Spiel nicht verlieren müssen, sondern auch gewinnen können noch, weil wir in der Saison einfach schon öfter solche krassen Rückstände wie gegen Heidenheim und so aufgeholt haben. Ich glaube, wellenartige Formen erschüttern keinen mehr beim HSV. Da glaubt jeder bis zum Ende dran, irgendwie das noch umbiegen zu können.
Oder anders gefragt, also glaubt ihr denn jetzt noch an 1 und 2 oder jein oder was macht dir Mut?
Ich glaube an die Relegation und ich hoffe noch auf den 2. Platz.
Ich glaube,
dann gibt's eine Anschlussfrage von Julius. Reicht für euch ein Punkt am Freitag? Würdet ihr unterschreiben?
Nein, reicht nicht.
Weil dann hält man sie auf Distanz, ne? Also klar, dann gibt's noch.
Nein, scheiß drauf, ey. Auf Sieg gehen, das hoffe ich übrigens auch, dass wenn es lange unentschieden geht, steht der HSV da auf gar keinen Fall irgendwie dann irgendwie, weil ich finde, Heidenheim ist für mich noch fällig, also die sind für mich, Darmstadt ist für mich konstant, das Thema ist für mich durch, aber Heidenheim.
Aber die spielen am schlechtesten Darmstadt, die gewinnen ihre Spiele echt so diddelhaft, weißt du?
Ja, das macht mir auch madig, aber die sind jetzt tatsächlich. Aber
Darmstadt ist für mich durch. Ich glaube, dass Heidenheim viele Punkte lässt und deswegen nochmal auf Sieg gehen, Platz 2 noch nicht abschreiben, jetzt nicht irgendwie Platz 3 sichern. Paderborn gewinnt never ever die nächsten 4 Spiele.
Es kann ja auch schnell gehen, ne? Also wenn
Paderborn muss auf jeden Fall gegen Heidenheim noch gewinnen Und Magdeburg muss noch gegen Heidenheim gewinnen, das wäre ganz gut.
Also ich sag mal so, wann spielt Paderborn gegen Heidenheim?
Weiß ich nicht.
Erstmal gewinnen wir jetzt gegen Paderborn zu Hause. Ja. Das ist ja schon mal klar. Dann spielt am nächsten Spieltag, gucke ich mal ganz kurz, gegen wen spielt da Heidenheim? Ah, diese Kack-Kicker-App, ey. Immer wieder benutze ich sie. Ja gut, die spielen zu Hause gegen Magdeburg. Na, bockt schon mal nicht. Da kriegt Magdeburg wahrscheinlich auf die Mütze. Dann spielt Heidenheim, spielt dann auswärts in Paderborn. Da geht's nämlich los. Und da spielen wir dann auswärts in Regensburg. Das ist nämlich der Spieltag. Das
wird der Win-Win-Spieltag.
Der 32. Spieltag, wo wir dann auf einen Punkt rankommen, weil wir gewinnen beide Spiele und Heidenheim gewinnt nur eins von beiden. Und wenn wir auf einen Punkt dran sind.
Das ist psychologisch ein so geiles Momentum dann.
Ja.
Da verkackt Heidenheim sicher am 33. Weil die auch in den letzten Jahren immer wieder bewiesen haben, dass sie dann doch noch Muffensausen bekommen.
Am 33. Spieltag spielen die dann gegen Sandhausen?
Ich bin lieber am 33. Spieltag einen Punkt hinten als vorne und werde da gejagt, sage ich euch ganz ehrlich. Nach dieser Serie, nach diesen Negativerlebnissen jetzt Weltklasse-Psychologe.
Und vor allen Dingen ein Punkt ist gar nicht so schlecht, weil dann, ich sag mal so, wir gewinnen ja auf jeden Fall und dann kommt es auch nicht aufs Torverhältnis drauf an, weil da sind die höchst oder sehr wahrscheinlich besser. Und dann, wenn wir dann gewinnen, dann also müssen die auch schon gewinnen, weil unentschieden reicht denen dann nicht. Dementsprechend glaube ich tatsächlich, wenn wir unsere nächsten beiden Spiele gewinnen, ich glaube nicht, dass Heidenheim die nächsten beiden Spiele gewinnt. Und ich glaube, dass sie auf jeden Fall eins verlieren werden und das ist tatsächlich gegen Paderborn. Und dementsprechend wären wir ein Punkt dann dahinter und dann haben wir noch zwei Spiele to go und ich glaube, wenn wir die beiden auch gewinnen, also wenn wir alle vier Spiele jetzt gewinnen, so zack,
steigen. Also am Ende springt ein gutes Pferd nur so hoch es muss.
Ja. Und ich glaube schon, dass aufgrund der letzten Saison und da zeigt sich jetzt tatsächlich so ein bisschen so, wie sehr Team ist der HSV, wie sehr wollen wir jetzt halt irgendwie aufsteigen. Und wenn wir jetzt halt so eine löchrige Abwehr haben, dann müssen wir halt einfach jedes Spiel drei Tore schießen, aber das können wir ja auch. Also das hätten wir auch fast gemacht, wenn jetzt nicht unser Sportsfreund Robert Hartmann unten da gewesen wäre. Da hätten wir ja wahrscheinlich auch drei Tore gemacht.
Ja, den kann man jetzt aber auch nicht die Schuld geben. Ne?
Also nee, aber mach ich. Weil irgendjemand muss da Schuld haben.
Ja, aber
nein, also klar.
Maipsiaja schreibt 41 Gegentore bislang. Liegt der Misserfolg am Trainer oder an der Mannschaft und ihrer Einstellung?
Ja.
Ich finde mal, die Leute wollen immer so einen Grund haben. Ja. Ne? Ich finde, es ist ja so ein Zusammenspiel aus 10, 11 Faktoren und vielleicht sind davon 5 relevant oder 6, 7, aber
also am einfachsten ist ja für viele immer der Trainer.
Ja.
Weil das natürlich in den letzten Jahren bei uns auch immer der einfachste Weg war, um irgendwas zu verändern.
Ja, also, aber war nicht genau das, hat ja nichts gebracht.
Also ja, genau, aber das sind ja Sachen, mit denen wir quasi die letzten Jahre hier aufgewachsen sind, sag ich mal. Oder wie wir es gelernt haben, dass wenn irgendwas falsch läuft, dann liegt es am Trainer. Und so haben wir die letzten Jahre immer irgendwie einen Schuldigen gesucht und den Trainer gewechselt.
Es gibt ja oft so diese 80-20 oder 90-10 Regeln, dass irgendwie 10% machen 90% der Leistung aus oder wirtschaftlich sagt man das ja auch immer ganz gern. Aber das sehe ich in diesem Fall nicht. Also ich sehe nicht, dass der Trainer diese 90% der Leistung ausmacht. Das ist es einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Also der Trainer.
Das Einzige, was ich ihm vorwerfe, ist, dass er vielleicht nicht erkannt hat oder zu spät erkannt hat, auch Sachen umzustellen oder tatsächlich auch in der Abwehr andere Lösungen zu finden oder vielleicht auch
Ich glaube, das kann man wirklich auch fair kritisieren und anmerken und diskutieren. Nur dann bist du wieder da, selbst wenn du es umgestellt hättest, hättest du irgendwie schon noch Spieler gebraucht, die dann auch ihre Form auf den Platz bekommen. So.
Definitiv.
Und ja.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich habe nochmal ein Zwischenquiz für euch.
Ein Zwischenquiz.
Um es einfach mal, weil das ist mir beim letzten Heimspiel aufgefallen. Da gibt's ja da an der Osttribüne in diesem VIP-Bereich gibt's ja immer so eine Tafel, wo die ganzen Kapitäne sind.
Mhm.
Und da hat jeder Kapitän hatte ein Foto und die sind da chronologisch aufgereiht und ich so der war auch Kapitän und vielleicht könnt ihr mir ja mal
stimmt.
Ab dem Jahr 2000 gab es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, beziehungsweise also 12 Kapitäne, aber 11 verschiedene Personen. Schon mal der erste kleine Hinweis. 11 Kapitäne. Ich würde mal sagen, also wenn ihr mal...
Van Beuten.
Okay, Van Beuten. Mal gucken, ob ihr alle zusammenkriegt. Van Beuten war von 2,4 bis 2,6. Ich gebe euch immer mal so den den Dings.
Mir fallen ein paar ein, ja. Aber
ja, sag, wir machen
das mal abwechselnd.
Ja, man kann es ja.
Okay, Rafael van der Vaart.
Rafael van der Vaart, genau. Ihr könnt abwechselnd machen. War von 2,6 bis 2,8 und Achtung, 2,13 bis 2,15. War zweimal, als er wieder zurückgekommen ist, auch direkt wieder Kapitän.
Ja. Buchel? Schonlau, jetzt aktuell. Oh, scheiße.
Ja, richtig. Jetzt 22. Schon. Gut, wir machen, wer als erstes keinen mehr weiß.
Ja, okay, aber darf man auch mal einen Fehler machen zwischendurch?
Mal gucken.
Mir fallen so viele Namen ein.
Aber ja, es ist immer das Ding, du hast viele irgendwie im Kopf, aber
ja. Ja, es ist, ich dachte auch so, wie, oh ja, der war ja,
okay,
auch.
Okay, mach weiter.
Jarolim.
Korrekt, 2008 bis 2010.
Leibold.
Korrekt, 2020 bis 2021.
Ich wiederhole Kai nochmal, da fallen mir viele ein.
Ja, aber ich bin so bei Beiersdorfer, Magath.
Nein, doch nicht.
Also selbst so ein Hogmar oder so ist ja, glaube ich, zu alt schon für 2000er. Deswegen nehme ich nochmal einen etwas neueren. Und das wäre auch mal ein Stürmer-Dings gewesen.
Ja, du kannst auch einen Joker hat man. Ich zähle runter. 3, 2...
Roy Prieger.
Eins.
Roy Prieger.
War zum Glück nie Kapitän. Muchel, du bist dran.
Ich hätte einen anderen.
De Jong.
Nee, der war auch nicht Kapitän.
War nicht
Was
Kapitän.
Was ist denn mit so einem Niko Kovac?
War auch nicht Kapitän. Also der Name viele eben schon, der von 2001 bis 2004 Kapitän war.
Der fiel hier eben schon?
Ja.
Hogmar oder was?
Ja, richtig.
Ja. Okay.
Dann,
Boularouche war auch nie, ne?
Nee, der war nicht.
Der war zu blöd. Van Beuten hast du.
Also es fehlt noch ein Kapitän.
Ah, Hans-Jürg Butt, was sei mit dem?
Nee, es fehlt, also ihr könnt auch in neueren, ist von 2018 bis 2020 fehlt noch einer zum Beispiel. Von 2016 bis 2018 und 2015, also von 2015 bis 2020 waren wir drei Kapitäne und die drei habt ihr alle noch nicht genannt. Und dann haben wir noch eine, vielleicht den stärksten deutschen Nationalspieler, den wir je hatten als Kapitän.
Boateng?
Nee.
Alberts?
Nee. Okay, den gebe ich euch als Tipp. Heiko Westermann natürlich.
Ach, ja, ah, stimmt. Ja. Den hätte man kommen müssen.
Ja, stimmt.
Dann tatsächlich, vier habt ihr noch offen und einer ist von 99 bis 2001 gewesen.
Warte mal, das müsste... Na, Panadic war es nicht.
Nee, die Initialen sind MG.
MG? Guillaume, nee, warte mal, MG.
Und der Nachname auch eher kürzer. Und er war Sechser, glaube ich, oder Innenverteidiger. Mittelfeld.
Nachname ist G?
Ja.
Aber doch nicht Graf.
Groth.
Martin Groth.
Martin Groth, genau. Das war, der hat,
ach, krass, auf den
das war Champions gekommen. League damals. Das war gegen Juventus Turin. Ne? Mhm. Das müsste, genau,
richtig,
Martin
Groth. Und jetzt haben wir noch drei.
Mit Jeboa und so. Geil.
Auf, das jetzt, war
geil.
Jetzt haben wir noch drei. 3-1
gewonnen in Turin.
Ja, das war noch alles geil. Damals gab es noch keine Relegation, da war die Zeit noch gut.
Ja.
Da ist der Dritte auch aufgestiegen, ne?
Ja.
Na gut. Da wären wir auch schon ein bisschen häufiger abgestiegen, aber egal. Auch schon
aber 10-mal wieder aufgestiegen. Die letzten Kapitäne.
Also es war Groth, Hogmar, Van Beuten, Van der Vaart, Jarolim, Westermann, Van der Vaart.
Ja.
Bis 2015.
Ja.
Dann haben wir drei, die wir nicht genannt haben, und dann hatten wir Leibold, Schonlau.
Ach, wen haben wir denn da nicht genannt?
Das einer kommt aus Deutschland und die anderen beiden nicht.
Schwierig.
Der aus Deutschland kommt, war auch Nationalspieler in Deutschland. Also wir hatten ja gar nicht so viele deutsche Nationalspieler bei uns in den Reihen.
Aogo?
Nee.
Schade.
Und er hat auf jeden Fall, also 2018 bis 2020 war ja komplette zweite Liga, hat er gespielt.
Bei uns?
Ja. 2018 sind wir, ich glaube, sind wir nicht abgestiegen.
2018 sind wir abgestiegen.
Und er ist dann gegangen, war auch dann, hat glaube ich Karriere beendet. Auch irgendwann zurecht.
Marcel Janssen?
Nee, Janssen hat
dazu. Wir wollen früher.
Janssen war.
Aber nee, komm, ey, wir machen es jetzt hier zu
machen. Aaron Hunt.
Ah ja.
Ist okay, ist Bremer, alles gut.
Ja, ja.
Ist auch Kapitän. Dann Kotoku Sakai.
Oh ja.
Stimmt,
ja.
Den habe ich überhaupt nicht.
Ja, hatte ich auch nicht. Und den ich auch überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, ist Johan Giroud.
Giroud, ja.
Also war 2015 bis 2016 Kapitän und ich war wirklich aber genauso wie ihr und hatte ein Brett vorm Kopf und dachte nur so, wow, 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 das ist mir nicht eingefallen. Und dachte mir, ich stelle euch das mal das Quiz. Also
das ist gut, ist gut.
Gut, ich, ja. Wieder was gelernt, wieder was gelernt.
Giroud, habe ich wirklich nicht auf dem, also auch Sakai.
Giroud wäre ich nicht gekommen. Was, Sakai was? Muss man aber eigentlich wissen.
Ja, eigentlich
so
schon.
Oft zugeschaut.
Ja.
Ja, was war.
Wo ist denn der eigentlich hingegangen danach?
Ich für Japan oder sowas
wieder, ja?
Oder?
Ja, kam, glaube ich, von Schalke und dann.
Von aber, Stuttgart, oder?
Stuttgart, Schalke.
Ja, weiß ich nicht.
So. Aber Sakai war für mich so das Ebenbild von einem Kapitän, der kein Leader ist. So, kann auch Vorteile bringen, aber war irgendwie so Mitläufer, hat jetzt keine Mannschaft mitgerissen, hat immer solide da die Außenbahn abgerackert, aber nee.
Spielt bei Vissel Kobe.
Ja.
Oder hat er zuletzt gespielt? Er spielt, glaube ich, nicht mehr. Aber der
das ist auch so das Bayern München.
Ist 32, also.
Echt?
Ja.
Wow, ich hätte ihn ein bisschen älter noch geschätzt.
91er Baujahr.
Mhm. Krass.
Ja. Also, spielt, oder spielt er da noch? Ich weiß es nicht. Zumindest, nee. Doch, Vissel Kobe spielt er, glaube ich.
Ja, und ich glaube auch
immer. Und er ist von Stuttgart gekommen.
Weltmeisterschaften hat er ja auch immer mitgespielt, oder?
Bei Schalke hat er übrigens nie gespielt.
Nee?
Nein. Dünne, dünnes Eis, diese Folge alles.
Gut, dass Bones nicht da ist. Ja. Der hätte es alles gewusst.
Kicktipp, Muchel, du bist
ja,
noch
war
in
nicht
den,
gut.
Du bist in den Top 10, das ist ja, die positive Nachricht. Ne? Ja. Aber alle anderen und alle um dich rum
haben mehr Punkte geholt.
Die Top 20 haben alle mehr Punkte, du hast am wenigsten Punkte geholt. Ja. Wo ist dann gescheitert? Du hast auf Kiel getippt.
Ja, natürlich habe ich getippt, so wie wir es gebraucht haben. Ne?
Ja, natürlich. So habe ich tatsächlich auch getippt. Ich habe unentschieden auch bei Darmstadt getippt und ich habe auch
Heidenheim. Ich hätte auch gedacht, dass die Zecken jetzt nach unserem Derby-Sieg so einen Downer haben und Bielefeld gegen sie gewinnt, aber irgendwie auch das nicht. Also irgendwie hat es irgendwie nicht gepasst.
Ja, ich kämpfe noch, um den Einzug.
Auch so Lautern, weißt du, gegen uns sind sie bockstark zu Hause und dann verlieren sie gegen Rostock. Das sind doch so Sachen, die tippt doch keiner.
Ja, das.
Come on. Und auf dem HSV tippe ich sowieso immer. Also ja, das sind dann so die Punkte, die mir echt gefehlt haben, ne?
Es nervt echt so, überall, wo der HSV hinkommt, brennt die ganze Hütte und alle haben immer Bock, alles abzu. Ja. Naja, aber.
Was tippt ihr denn jetzt gegen Paderborn am Wochenende?
Da kann es nur einen Tipp geben und der kann ja nur 3-2 lauten. Zwei Gegentore, drei Nüsse. Also alles andere ist laut Analyse wirklich schwer zu argumentieren.
Ja.
3-2 Sieg.
Ja, oder 4-3 wäre wirklich das nächstwahrscheinliche, wenn wir gewinnen sollten.
Boah, aber nicht wieder so viele Gegentore.
Ey. Obwohl zu Hause ist es ein bisschen besser, ne? Also.
Ich tippe 3-1.
Zu Hause könnte es könnte zu Hause auch so eine 4-1 Packung mal für die geben. Also so, dass wir uns wieder zu Hause bam, bam, bam und dann wäre die Feierstimmung nicht mehr so.
Es wäre auf jeden Fall die Sinuskurve für HSV-Fans wäre auf jeden Fall wieder angerichtet. Immer hoch, runter. Gestern hat mir auch wieder irgendjemand sowas Lust. Also man bekommt ja immer so viele irgendwie bescheuerten Sachen geschickt, ne, wenn der HSV wieder mal verloren hat. So, und gestern kam irgendwie der jährliche Kreislauf. Mehr aufs Leben fokussieren, Leben läuft schlecht. Wieder mehr zum HSV gehen. HSV läuft schlecht, mehr aufs Leben fokussieren. Leben läuft schlecht, wieder mehr zum HSV gehen. Also. Ah, manchmal ist es okay, aber
weiß
auch nicht. Aber ja, Hanseyard Tourist, keine Ahnung, wie er sich hier irgendwie komisch geschrieben. Kann Muchel die Setlist für Freitag liegen? Wir spielen Freitag nach dem Spiel bei der 30-Jahr-Feier vom Supporters Club im Edelfettwerk.
Ist sie direkt nach dem Spiel?
Dann? Ja, kann man dann rüberfallen.
Wie lange geht man eigentlich vom Stadion dahin? 10 Minuten, ne?
Ja, wenn also überhaupt, ja.
Direkt da vor der U-Bahn Adelstedt. Steht.
S-Bahn ist das, aber ja.
S-Bahn, ja. Hm.
Was?
Vor der Bahn.
Vor der Bahn, genau. Und da wird irgendwie groß gefeiert und ich hoffe, dass wir da mit guter Stimmung aufschlagen können und mit einem Heimsieg natürlich. Alles andere wird natürlich so ein bisschen irgendwie die Laune dämpfen, wenn man gegen den Konkurrenten, der direkt hinter einem steht, irgendwie Punkte lässt. Wovon wir jetzt nicht ausgehen, wir haben es ja gerade schon getippt, aber
Du, Muchel, was auch so 3-2? 4-2?
3-1 habe ich
getippt. 3-1 war es, ne?
3-1, ich lege mich übrigens fest, dass Glatzel trifft.
Ja, es wird auch mal wieder Zeit. Wird einfach mal wieder Zeit. Auch er hat irgendwie gerade die Scheiße am Fuß, irgendwie kriegt aber auch keine Flanken, er wird nicht richtig gefüttert. Ja. Weiß ich nicht. Ist im Moment, ja.
Ja. Wir werden sehen, also je näher dann doch der Freitag rückt, desto optimistischer wird man. Also ich dachte vor ein, zwei Tagen, Abbruch, alle weg, alle raus, das Team austauschen und keine Ahnung was. Und jetzt bin ich doch wieder ein bisschen positiver gestimmt, das ist doch gut. Hoffen wir mal, dass wir 3 Punkte holen. Und man muss ja leider auch sagen, dass vielleicht unsere Gegner auch mal Punkte lassen. Soweit ist es nämlich jetzt leider auch gekommen.
Und für alle, die in nächster Zeit mal in Magdeburg unterwegs sind und dort im Maritimhotel absteigen, so wie wir es gemacht haben, dort gibt es unten die Piano-Bar und dort hängen ganz viele Bilderrahmen mit ganz vielen Prominenten, die dort mal abgestiegen sind und dort übernachtet haben. Und ich habe mir den Gag erlaubt und ein Bild von Modern Talking ausgetauscht und dort ein Bild von mir reingehängt. Dort steht jetzt herzlichen Dank für den angenehmen Aufenthalt von
Modern Talking.
Echt? Und da hier ist das Bild. Und da
hänge ich jetzt unten drin.
Sehr gut.
Hast einfach so, gut.
Ja, es war halt in der Sufflaune, ne?
Ja, ist gut.
Wir saßen in der Pianobar und irgendwie haben wir das dann mal ausgetauscht. Also, wenn jemand in Magdeburg mal in der Pianobar ist, dann schaut mal, ob das Bild dort noch hängt. Es ist hinter der Bar, hinten links in der Ecke.
Da gibt's einen Schal für.
Da gibt's einen Schal für. Genau. Oh, wir müssen den anderen Schal noch verschicken, der uns das Bild geschickt hatte.
Ja.
Shame on us.
Naja. Gut, also wir gehen mit positiv gemischten Gefühlen, würde ich sagen,
ja.
in das Spielfreitag rein. Wir alle sind im Estadio und freuen den großen HSV an. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Und ich würde sagen, das ist der richtige Ausklang der Folge.
Ja,
denn
man blickt an den Rückschlägen. Man muss sich auch mal durchkämpfen, ja? Man kriegt nicht alles auf Silbertablett serviert. Man muss da auch mal durch eine Scheißzeit durch.
Und man muss beachten, die Party am Ende der Saison wird noch schöner, wenn wir jetzt diese Tiefen mitgenommen haben, ne?
Und so, wenn wir das weggesteckt haben, dann schlagen wir sie auch alle in der ersten Liga.
Europa, wir kommen.
Das ist richtig.
Europa,
auf nach Europa.
Nur der HSV.